ARD Sounds.
Worüber ich mich wirklich freuen würde, ist, wenn das Buch dann an einen engen Familienmitglied oder Freundin weitergegeben wird und dann lass uns nachher darüber reden. Mich würde interessieren, was das Gespräch dann über dieses Buch bedeutet, also wie Menschen dann im Austausch miteinander vielleicht zu neuen Erkenntnissen kommen.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Anne-Dore Krohn und Stefan Oschwart.
Ein renitentes Frühstücksei, das sich beharrlich weigert, hart zu werden. Damit betrat die Autorin Sharon Dodua O'Toole vor 10 Jahren den Literaturbetrieb und gewann mit dieser Geschichte auch gleich den Bachmann-Preis. Klingt absurd, erzählte aber ziemlich treffend und überraschend von strukturellem Rassismus, Vorurteilen im Alltag und postkolonialen Machtverhältnissen. Für Orte und Worte hast du Sharon Dodua O'Toole jetzt getroffen, Anne-Dore, mit ihrem inzwischen zweiten Roman.
Ja, genau. Vor ein paar Jahren ist ihr Debüt erschienen, Adas Raum. Und jetzt neu ist So in etwa ist es geschehen, so heißt ihr zweiter Roman. Wir haben uns im Büro der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland getroffen, in Kreuzberg. Das ist eine Organisation, bei der Sharon seit vielen Jahren aktiv ist. Und ihr Schreiben ist nach wie vor ganz klar nicht nur literarisch, sondern auch politisch. Deswegen passte dieser Ort auch so gut. Und auch im neuen Buch geht es um Zuschreibungen, um Ausgrenzungen und um unsere Gesellschaft.
Und was für eine Geschichte erzählt sie?
Ja, es geht um einen Mord. Und zwar schon auf der ersten Seite erzählt Amata Haller, die Hauptfigur, gleich, dass sie einen Mann umgebracht habe, nämlich Heinz Brockhaus, so heißt er, dass sie aber keine Reue empfinde und die volle Strafe für diese Tat möchte. So fängt es also an und das zieht einen ziemlich rein. Und die Spannung entsteht dann in diesem Buch eben nicht aus der Frage, ob Amata diesen Mann getötet hat, sondern warum. Dieser Heinz Brockhaus ist ihr Chef, der heißt auch nicht zufällig Brockhaus, er hält sich selbst für wahnsinnig reflektiert und als Amata eines Tages dringend zum Timmendorfer Strand muss, da ist immer ein wichtiges Familientreffen einmal im Jahr und keinen Mietwagen mehr bekommt, bietet eben Brockhaus an, sie zu fahren. Und dieser Roadtrip wird aber zum Horrortrip. Er redet pausenlos und erklärt die Welt und am Ende dieser Reise steht eben ein Mord.
Puh, ganz schön viel Holz, zumal das Buch ja auch eher schmal aussieht. Ne?
Ja, stimmt. Es hat nur 140 Seiten. Ist aber randvoll mit Themen. Unter anderem geht es zurück in die Geschichte um die Frage, wie sich Ausgrenzungserfahrungen über Generationen festsetzen. Ein spannendes, sehr rasantes Buch und auch strukturell spannend gebaut, denn nicht nur Amata erzählt, sondern es gibt auch Anmerkungen der Herausgeberin, ein Gerichtsprotokoll und sogar einen Mitschnitt von Brockhaus, von seiner langen, nervigen Suada während der Autofahrt. Und schon der Titel, So in etwa ist es geschehen, deutet ja an, Wahrheit ist hier nichts Festes, sondern immer auch eine Frage der Perspektive.
Apropos Perspektive, hören wir jetzt die Perspektive der Autorin Sharon Dodua O'Toole und Anne-Dore treffen sich in Berlin-Kreuzberg im Büro der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland.
Dritte Etage, Aufgang A.
Danke.
Dritte Etage, ja? I don't know, ich bin irgendwie aufgeregt.
Ja,
I don't know. Du kennst die Vorgeschichte nicht, glaube ich. Ich hatte eine Vorgeschichte.
Nee, kenne ich nicht.
Ja, also doch kurz zusammengefasst. Mir wurde abgeraten, diesen Roman zu veröffentlichen, weil man Angst hatte, dass ich total verrissen werde. And I said, why? It's literature. So. Es war alles sehr spannend.
Literatur darf fast alles.
Fast alles.
Fast alles, oder?
So ist es.
Oh. So, dritter Stock.
Hello. Knock, knock.
Hallo.
Ich bin hier.
Yeah. Hier riecht es ja lecker.
Ja, wir haben gerade hier.
Hallo, Anne-Dore.
Da hier.
Hallo, freut mich.
Hallo, Vere.
Anne-Dore. Ja, liebe Sharon, wir sitzen jetzt hier im Büro der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland in der Lausitzer Straße in Berlin-Kreuzberg. Wie wichtig ist diese Initiative in deinem Leben?
Super wichtig. Und ja, wir haben gerade gesehen, ich bin ja nicht jeden Tag hier oder so. Ich arbeite nicht von hier. Aber das ist ein Verein, das es seit über 40 Jahren gibt. Und seitdem ich in Berlin lebe, jetzt fast seit 20 Jahren, bin ich immer in Kontakt mit diesem Verein gewesen. Ich habe hier langjährige FreundInnen und politisch habe ich immer wieder mitgewirkt an konkreten Initiativen. Und ich sehe meine Arbeit als Schriftstellerin sehr eng verbunden mit der politischen Arbeit von der ISD.
Also wir sind jetzt hier gerade reingekommen und in der Küche sind auch gleich so Fotos von Straßen, die umbenannt wurden in Berlin zum Beispiel. Aber vielleicht kannst du es nochmal für die Leute, die den Verein bisher noch nicht so gut kennen, erklären, was der macht. Also wofür setzt er sich vor allem ein, außer natürlich obviously gegen Rassismus?
Ja, wir sagen immer, die ISD ist Teil der jüngeren schwarzen Bewegung in Deutschland, denn es gibt seit eh und je schwarze Menschen in Deutschland und tatsächlich bereits in der Weimarer Republik und durch die Nazizeit durch gab es immer wieder Widerstandsbewegungen gegen rechts, also gegen Rechtsextrem, gegen Nazis, gegen Rassismus, aber auch für Sichtbarkeit von schwarzen Menschen, für die Kultur, also Menschen, die aus afrikanischen Ländern kamen, Menschen, die aus den Staaten kamen und so weiter. Jazzmusik und so, das wurde hier sehr populär. Und die jüngeren schwarzen deutschen Bewegungen gibt es ungefähr seit Mitte der 80er Jahre. Das waren überwiegend Frauen, schwarze Frauen, die zwei Vereine ins Leben gerufen haben. Das war zu einerseits Initiative, damals hieß es Initiative Schwarze Deutsche. Und dieser andere Verein heißt ADEFRA, Afro-Deutsche Frauen hieß es damals. Es gibt immer Verhandlungen und Diskussionen innerhalb von politischen Bewegungen. Da sind schwarze Menschen nicht anders. Und es gab die Diskussion über mehreren Jahren, warum gibt es dieses Verein? Wofür steht das? Oder wofür stehen diese beiden Vereine? Und relativ schnell kam raus, dass es nicht um Nationalität ging. Also es geht nicht darum, dass schwarze Menschen unbedingt Deutsche sind, Deutsche sein wollen, sondern die wollen in Deutschland ein gutes Leben haben, in Deutschland als selbstverständliche NachbarInnen, ArbeitskollegInnen und so weiter anerkannt werden. Und deswegen gab es eine Phase, wo es dann hieß Initiative Schwarze Deutsche und schwarze Menschen in Deutschland. Und jetzt ist es Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Und ADEFRA ist auch ein Wort, ich muss das nachgucken nachher. ADEFRA hat auch eine andere Bedeutung in einer Sprache Amharisch. Die Frau, die Mut macht, meine ich. Also jetzt heißt ADEFRA immer noch ADEFRA, aber die Bedeutung ist offener. Wir sagen jetzt dazu, es ist ein schwarzen queerfeministischen Verein. Und diese beiden Vereine, ADEFRA und ISD, fungieren als Institutionen innerhalb Deutschland, die zwei von vielen Selbstorganisationen sind. Also wir arbeiten auch mit geflüchteten Selbstorganisationen oder andere Organisationen von People of Color, migrantische Organisationen. Und es geht darum, zum Beispiel klarzumachen, dass Deutschland auch eine koloniale Vergangenheit hat und dafür Gerechtigkeit und Sichtbarkeit zu erlangen. Und deswegen Initiativen um die Straßenumbenennung. Es geht darum, dass in Bildung unseren kulturellen Werten sichtbar werden, dass auch Bücher von schwarzen AutorInnen behandelt werden im Unterricht und so weiter und so fort.
Das sind auch alles Themen, die in deinem neuen Buch vorkommen. So in etwa ist es geschehen im S. Fischer Verlag. Und du hast diesem Buch ein Motto vorangestellt von Mai Ayim. Mhm. Und das ist insofern auch schon wieder eine Verbindung oder ein Link, weil Mai Ayim auch diesen Verein mitgegründet hat, wenn ganz ich das genau richtig gelesen ja habe, ne?
Ja, ganz genau. Mai Ayim ist eine total wichtige Person, Ankerpunkt für die Community. Sie ist 1960 geboren. Tatsächlich noch eine Verbindung, die mir gerade kurz nachdem mein Roman veröffentlicht worden ist, aufgekommen. Ihr Geburtstag ist auch am 3. Mai. Ah. Und 3. Mai ist so ein wichtiger Datum in meinem Roman.
Da kommen wir noch dazu, aber das ist ja auch eine lustige Verbindung.
Ja, sie ist Dichterin gewesen, Aktivistin gewesen, Akademikerin, Logopädin und hat sehr viel geforscht zur schwarzen Geschichte in Deutschland. Auf Basis ihrer Magisterarbeit wurde ein Buch zusammen erstellt, veröffentlicht, das heißt Farbe bekennen. Und das ist ein Meilenstein für die jüngere schwarze deutsche Bewegung in Deutschland. Ja, sie ist eine sehr wichtige Person, auch für mich als Autorin. Also ich lese ihre Gedichte, I don't know, 30, 40 Jahre, nachdem sie geschrieben haben. Und die haben an Relevanz und Zeitlichkeit nichts verloren. Also die sprechen immer noch so klar über die Verhältnisse als schwarze Person in Deutschland zu leben.
Sie ist leider sehr früh gestorben. Sie hat sich das Leben genommen, ist von einem Hochhaus gesprungen hier in der Nähe, auch am Halleschen Tor. Und auch in der Nähe gibt es ja seit einigen Jahren eine Straße bzw. einen Weg entlang des Spreeufers, das Mai-Ayim-Ufer. Ja, da in der Nähe wohne ich auch. Also irgendwie fliegt die hier so ein bisschen durch die Gegend, habe ich den Eindruck.
Sie ist und bleibt eine sehr wichtige Person für viele Menschen. Also es ist wirklich tragisch, dass sie keinen anderen Weg sah, damals als den Freitod zu wählen. Und das war leider auch symptomatisch für viele schwarze Menschen in Deutschland, dass einige in dieser Generation auch keinen anderen Weg gesehen haben. Und das ist deswegen auch umso wichtiger, dass es Vereine wie die ISD gibt oder anderen Selbstorganisationen, wo wir versuchen, füreinander so eine Art Familienerweiterung, Community füreinander da zu sein. Es reicht immer nicht aus, also alle haben ihre alltäglichen Probleme und versuchen auch darüber hinaus Community-Arbeit zu leisten. Aber das zeigt, warum es so wichtig ist, dass es diese Institutionen gibt.
Mhm. Ja. Ich fand das sehr berührend, das Gedicht, das du von Mai Ayim vorangestellt hast, deinem Buch. Vielleicht magst du es kurz lesen.
Sehr, sehr gerne. Der Käfig hat eine Tür. Es ist mir inzwischen lieber, ich bin ausgegrenzt. Es ist mir lieber, ich bin nicht eingeschlossen.
Ja, also ein sehr berührende Worte, finde ich. Und ich wage kaum, diese banale Frage zu stellen, warum du das gewählt hast für dein Buch.
Ja, das ist das Ende eines etwas längeren Gedichts. Und ich habe immer gedacht, dieses Gedicht fasst so vieles zusammen. Ich rede nur für mich, aber ich glaube, meine Erfahrung könnte für viele andere Personen stehen. Ich habe immer wieder, auch als ich in London gelebt habe mit meinen Eltern, die aus Ghana kommen, immer wieder das Gefühl gehabt, ich möchte dazugehören, spüre aber, es wird immer wieder subtil und manchmal sehr deutlich mir klar gemacht, dass ich nicht dazugehöre, dass ich nicht dazugehören kann. Es wird suggeriert, dass ich nicht so aussehe wie eine echte, jetzt in meinem Fall Britin, aber für viele Leute, die in Deutschland aufwachsen, wie ein richtiger Deutscher. Oder man wundert sich, warum ich so gut Deutsch sprechen kann und fragt sich, oh, und wann gehen sie wieder zurück? Und dieses ist ein unausgesprochenes Wir, das eine Norm herstellt. Und ich habe mich irgendwann gefragt, will ich überhaupt zu dieser Art von Wir gehören? Und ich finde dieses Gedicht mit dem Käfig und der Tür und eingeschlossen und ausgeschlossen, dass das sehr gut zusammenfasst. Und das ist auch die Erfahrung, die meine Hauptfigur Amata durchmacht. Sie hadert mit dem Gefühl, dazu zu Deutschland zu gehören, auch über die eigene Familiengeschichte. Sie hadert mit dem Gefühl, gehört sie wirklich dazu zu der Familie? Also sie hat eine etwas schwierige Beziehung zu ihrer Mutter, zu ihrer Schwester. Das alles wird sehr deutlich gemacht und ich fand deswegen, dass dieses Zitat, dieser Ausschnitt aus dem Gedicht sehr gut passt zu dem Gefühl, was ich rüberbringen wollte in dem Buch.
Ich war sehr berührt von diesem Gedicht und bin dadurch auch mit einer anderen Stimmung in den Text reingegangen. Mhm. Dafür sind Motti ja auch gut, ne? Die bereiten einen ja irgendwie vor. Die sind ja schließlich wie so eine Tür, durch die man geht. Amata hast du schon genannt, deine Heldin, deine Protagonistin. Amata Haller heißt sie und es ist eine sehr rasante Geschichte, die du hier erzählst. Es ist ein kurzes Buch, aber es passiert sehr, sehr viel auf diesen wenigen Seiten. Und du machst was sehr Interessantes. Du erzählst gleich am Anfang sozusagen, was passiert ist. Nämlich Amata Haller hat einen Mord begangen an einem Mann, der heißt Heinz Brockhaus. Und zwar hat sie mit ihm eine Autofahrt zum Timmendorfer Strand gemacht und hat ihn umgebracht. Und sie sagt eben gleich am Anfang, dass sie es getan hat. Ein fulminanter Auftakt für ein Buch. Was hat dich dazu gebracht, gleich mit dieser Tat anzufangen, also gleich rauszugehen mit dem, was passiert ist?
Ich mag es sehr, wenn ich schreibe, besonders wenn ich ein neues Projekt anfange. Ich mag es sehr, irgendwie über diese ersten Sätze oder erste Absatz nachzudenken. Und ich versuche, irgendwas zu nehmen, wo die Lesenden gleich gecatcht werden. Also die müssen jetzt weiterlesen, es geht nicht anders. Und das war mir auch wichtig, einmal eine Geschichte zu lesen von einer Person, die sagt, ja, ich war's. Ja? Also ich erlebe Deutschland gerade als einen Ort aus diversen Gründen, mit diversen politischen Situationen, wo viele Leute versuchen, sich als unschuldig hinzustellen. So, ich war's nicht, ich kann nichts dafür, nein, you know. Und ich habe gedacht, irgendwie diese Haltung ist nicht so spannend für mich wie eine Person, die sagt, nee, ja, es war ein Mord. Also wenn Leute das lesen, könnten sie meinen, das war nicht mal ein Mord. Das war ein, man sagt Totschlag, glaube ich, so Mord im Affekt oder irgendwie sowas. Und sie sagt, nee, es war wirklich, ich will für schuldig befunden werden und ich will Höchststrafe und so. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich das geschrieben, wie kann ich zeigen, warum, wie sie dazu kommt. Und diese Reise, eine Figur hinzuzeichnen, die nicht verrückt ist, die nicht einfach nur wütend und, oder ein Monster oder so, einfach eine Person, die wir vielleicht, also wir haben gerade Kaffee geholt, vielleicht sitzt sie im Café oder wir arbeiten mit ihr. Also ich wollte einfach eine Person beschreiben, wo wir als Lesende das Gefühl haben, okay, ich gehe mit diesen Gedanken und dieser Gedanke kann ich auch noch verstehen. Ach so, und das ist so mit ihrer Schwester, aha. Aber trotzdem, wie kommt sie zum Mord? Und irgendwie so das Gefühl zu haben, okay, ich kann schon nachvollziehen, warum, obwohl ich das überhaupt nicht gutheiße, ich kann nachvollziehen, wie sie dazu gekommen ist. Das wollte ich hinkriegen. Wir werden sehen, ob das funktioniert. Das war mir wichtig und es war mir auch wichtig, dass es nicht darum ging, dass der Heinz Brockhaus so unmöglich ist, dass es gar keinen anderen Weg gab, als ihn umzubringen. Das war mir auch wichtig. Und mich hat auch interessiert, es geht eigentlich nicht um diese zwei Personen, sondern es ist eine Aushandlung von, wo wir leben, was wir gerade alle durchmachen, was für geschichtlichen Ereignissen immer noch auf uns lasten. Und wie gehen wir damit um? Und ich versuche zu zeigen, dass es in der Community Diskussionen gibt über Widerstand. Und wie kann man das machen? Mit wem kann man vernünftig zusammenarbeiten, um gegen Rassismus zu agieren oder sich für Gerechtigkeit einzusetzen? Das war eigentlich mein Punkt. Und Amate wählt halt einen Weg. Und dann gibt es eine Freundin, die sagt, ja, das hätte nicht sein müssen. Das wollte ich ein bisschen untersuchen, ja.
Ich fand dieses Buch ungeheuer spannend, obwohl die Tat gleich am Anfang aufgeklärt ist sozusagen und genau deswegen, wie du gerade beschrieben hast, weil man eben liest und wissen will, warum hat sie ihn umgebracht. Bei mir ist es aufgegangen und du breitest Stück für Stück immer mehr aus von ihrem Leben, von ihrer Familie, von Diskriminierungen, die sie erfahren hat, von Enttäuschungen und so weiter. Man lernt diese Amata Halla immer weiter kennen. Und kann dann irgendwann für sich entscheiden, ob man es eben nachvollziehen kann oder nicht. Und eine Riesenqualität von diesem Buch sind eben genau die Ambivalenzen. Das hast du gerade gesagt. Auch du, den Brockhaus, der dann umgebracht wird, wolltest du eben nicht als Monster darstellen. Und das finde ich eine Riesenqualität an diesem Roman, an diesem Buch. Ja. Als wir gerade die Treppe hochgegangen sind, hast du gesagt, dass manche dir davon abgeraten haben, so einen Roman zu schreiben mit diesem Plot, schwarze Frau bringt weißen Mann um. Warum?
Das habe ich mich auch gefragt. Eigentlich jetzt inzwischen, nach mehreren Monaten, glaube ich, das ist genau eine Qualität des Romans, dass man das liest und so schockiert oder empört ist, dass man denkt, oh, das kann man nicht machen. Genau solche Texte brauchen wir, finde ich. Ich könnte mir vorstellen, dass das auf jeden Fall eine große Provokation ist, diese Frau bringt Mann um, schwarze Frau bringt weiße Mann um und bereut es nicht mal. Und vielleicht hatte man Angst, dass ich persönlich als kreative Person dann Probleme bekomme von der Rückmeldung, von Rezensionen oder Rezeption. Also ich habe mich gefragt, ob es damit zu tun hat, dass es marginalisierten Personen weniger zugestanden wird, dass sie einfach wirklich imaginieren, dass sie wirklich sich etwas ausdenken und dass es nicht was Biografisches hat oder Programmatisches hat oder so. Das habe ich mich gefragt. Und ich glaube, das ist auch eine Erzählung. Ich habe versucht, dann zu rekonstruieren, wo es das schon mal gegeben hat. Und ich kam nicht auf einen deutschsprachigen Text, wo eine schwarze Frau einen weißen Mann umgebracht hat. Und ich bin gespannt, ob es das gibt. Also ich habe an Fatma Aydemir gedacht, Ellbogen. Ich habe an Mareike Fallwickel gedacht, Die Wut, die bleibt. Ich habe an Heinrich Böll gedacht, Die verlorene Ehre der Katharina Blum. Sehr, sehr wichtiger Text für mich in diesem Schreibprozess. Und ein Text, das ich wirklich liebe, wo die Frau technically den Mann nicht umgebracht hat, Der Besuch der alten Dame von Friedrich Dürrenmatt. Also ich liebe Clara, ja. Und ich habe an diese Texte gedacht. Ich habe mich gefragt, wie es damals war, als die Schreibenden diese Figuren geschrieben haben und in der Rezeption. Das würde mich gerne damit befassen, ja.
Also wenn jetzt jemand zuhört und einen Text im Kopf hat, bitte gerne melden bei uns, dann leiten wir das weiter an Sharon Dodua O2. Ich nehme an, dass es über dieses Buch noch einige Diskussionen geben wird. Ich bin auch sehr gespannt auf die Rezeption. Du machst es, finde ich, sehr schlau, weil du auch strukturell in diesem Buch die Ambivalenzen abbildest. Das ist nicht einfach ein Prosatext, sondern du unterteilst dieses Buch in verschiedene Textteile. Es gibt Briefe, es gibt sogar eine Handyaufzeichnung. Da wird ein langer Monolog von diesem Heinz Brockhaus aufgezeichnet während der Autofahrt. Es gibt ein Protokoll von der Vernehmung und das Ganze ist umrahmt von Worten der Herausgeberin, eine Freundin von Amata, die auch noch Juristin ist und die das Ganze moralisch ganz klar einordnet. Das fand ich auch interessant. Du gibst ihr das letzte Wort und sie sagt, Mord kann auf keinen Fall eine Lösung sein. Ja. War dir das wichtig, dass das ganz klar das letzte Wort ist?
Tatsächlich, nachdem ich im Schreibprozess diese Rückmeldung hatte, habe ich gedacht, vielleicht ist es wichtig, dass ich das deutlich mache. Es gibt die eine Haltung, die ich habe als Einzelperson und auch als Aktivistin. Und ich bin auf jeden Fall für gewaltlose Widerstand. Das würde zu weit führen. Ich kenne mich nicht gut genug aus, um einen kurzen Referat dazu zu halten. Ich will nur sagen, ich bin für gewaltlosen Widerstand. Ich aber möchte das nicht missverstanden haben. Martin Luther King wird auch in meinem Roman zitiert und er wird von Amata zitiert und dann nochmal von Nkechi zitiert. Und das war mir auch wichtig, weil Martin Luther King wird immer als dieser gewaltlose Widerstandsheld hochgehalten, was er auch war. Er wird als Gegenpart zu Malcolm X zum Beispiel hingestellt. Und das möchte ich nicht. Ich möchte nicht damit sagen, dass wir anderen Leuten ihre Strategien absprechen sollen. Ich möchte nur sagen, dass es komplizierter als das. Also Martin Luther King hat zum Beispiel sehr klare Worte gefunden, um zu sagen, es geht nicht darum, einfach sich zurückzulehnen und sagen, ja, ohne Gewalt und wir müssen geduldig sein. Er hat tatsächlich diesen Satz gesagt über die ungerechten Gesetze. Es ist wichtig, dass wir ungerechte Gesetze nicht gehorchen. Und wenn wir das tun, also wenn wir ungerechte Gesetze brechen, dann müssen wir auch in der Lage sein und bereit sein, dafür dann die Konsequenzen zu tragen, zum Beispiel in den Knast zu gehen. Also er hatte verschiedene Wege gefunden. Er war nicht besonders beliebt zu seiner Lebenszeit. Die ganzen Liberals, die ihn jetzt heute zitieren, hätten ihn damals nicht so gut gefunden. Und ich hätte gerne diese Ambivalenz mehr Raum gegeben im Roman. Und dann habe ich gedacht, ehrlich gesagt, vielleicht ist Deutschland noch nicht bereit, noch nicht dazu in der Lage, das auszuhalten. Also in den Staaten zum Beispiel gibt es viel mehr Menschen, die aus einer schwarzen Perspektive schreiben, die auch gewaltvolle Sachen geschrieben haben, so Toni Morrison, Philip B. Williams. Mord wird in ihren kreativen Texten dargestellt. Und weil es so viele von diesen Textsorten gibt, kann man dann das wirklich als eine Genre oder ja, man kann sich auseinandersetzen mit so vielen verschiedenen Beispielen. Und wenn mein Text wirklich der einzige ist im deutschsprachigen Raum, wo eine schwarze Frau einen weißen Mann umbringt, dann hat es so eine Art Verantwortung, die ich ungern sehe, aber es liegt nicht nur an mir, dass es so ist. Und deswegen habe ich gedacht, okay, vielleicht für diese 2026 Zeit muss ich ein bisschen vorsichtiger sein, was ich da in die Welt herausprosaune.
Ja, Literatur kann ja ganz viel ausprobieren und du als Autorin kannst dich natürlich beim Schreiben in der Fiktion in verschiedene Figuren hineinbegeben. Das ist ja unter anderem die Kraft und die Qualität von Literatur. Ja.
Genau.
Also man muss ja nicht immer nur identifikatorisch schreiben. Und diese Amata Haller, die du ins Zentrum stellst, diese Frau um die 40, die in Berlin lebt, die engagiert sich bei verschiedenen Organisationen, unter anderem eine Initiative, die heißt Beyond Reparations, eine Initiative von schwarzen Aktivisten. Dann arbeitet sie bei einem Verein, EFA, genau, da mag sie immer den Namen nicht. Warum eigentlich nicht?
Wir starten in ihren Teil des Romans und sie sagt es nicht. Sie sagt nur EFA. Ja. Und dann hoffe ich, dass es so bleibt. Hä? Warum will sie das nicht sagen? Und wenn wir zu dem Brockhaus-Teil kommen, sagt er ganz stolz, wir arbeiten für Essen für Afrika, Essen für Afrika. Und die Geschichte ist, es sollte eigentlich ein lustiger Hinweis darauf sein, dass es noch eine weitere Erfahrung, die Amata macht, ist immer mit diesem rückständigen Bild von Afrika als Kontinent, nicht als Land. Immer muss es darum gehen, dass Afrika irgendwie rückständig ist, nicht genug Essen hat, nicht für den eigenen Kindern sorgen kann. Das ist etwas, was einiges mit schwarzen Menschen in mehrheitlich weißen Ländern macht. Und das war so ein Hinweis darauf. Und das ist so ein Moment des Microaggression, könnte man das nennen, das Brockhaus nicht mitkriegt. Also Heinz Brockhaus findet, dass er selbst ein Antirassist ist, der ist ein guter Mensch im positiven Sinne und er tut was Gutes für die Welt. Und würde niemals verstehen, dass genau mit dieser Arbeit, die er macht, dass er dazu beiträgt, dass es dieses rückständige Bild von Menschen aus afrikanischen Ländern gibt und eine Art von Rassismus weiter propagiert wird.
Und diese Amata, die möchte, und jetzt sind wir beim 3. Mai, möchte am 3. Mai zum Timmendorfer Strand fahren und dort ihre Mutter treffen. Das ist ein wichtiges Familienritual. Und weil sie verpasst hat, ein Mietauto zu buchen, bietet ihr Chef, Heinz Brockhaus, ihr an, sie zu fahren. Also das ist so die Versuchsanordnung. Warum ist dieser 3. Mai in ihrer Familie mit ihr und ihrer Mutter so ein wichtiges Datum?
Ich habe das so gemacht wie damals mit meinem ersten Roman Adas Raum, dass ich einige echte historische Begebenheiten verwoben habe in meinen Text. Am 3. Mai 1945 wurde ein Schiff namens Capacuna in der Lübecker Bucht bombardiert. Und zwar von der britischen RAF, also Royal Air Force. Und das passierte aufgrund einer fehlenden Information. Es sollte weitergegeben worden, die Nachricht, dass auf diesen Schiffen, also auf Capacuna und auch auf dieser Thielbeck KZ-Gefangene verhaftet worden waren, seit Tagen. Das ist aber nicht rechtzeitig kommuniziert worden und die Briten haben gedacht, das waren Nazis, also Nazideutschen auf den Schiffen, die versucht haben, aus Deutschland zu fliehen. Und deswegen wurden diese Schiffe bombardiert. Über 4000 Menschen sind umgebracht worden, haben verbrannt oder sind ertrunken oder erfroren. Also die Temperaturen waren verheerend. Einige Menschen haben es irgendwie trotzdem am Land geschafft. Und da sind SS-Männer auf sie dann losgegangen und haben sie zum Teil erschossen oder geschlagen oder erschlagen. Es gibt ein paar wenige, die das überlebt haben. In meinem Roman ist ein Überlebender der Opa von Amata. Und der Opa von Amata ist in Hamburg geboren, aufgewachsen, ist ein schwarzer Deutscher gewesen, hat sich geweigert, irgendwie mitzugehen, also wollte nicht mitmachen bei kolonialen Filmen oder so und ist deswegen verhaftet worden, war im KZ, war dann auf Capacona, hat das überlebt und ist dann ausgewandert in die USA. Und am 3. Mai wird immer auch bis heute im Echt, in Timmendorfer Strand und auch in Neustadt, an diese Tragödie gedacht. Und in meinem Roman treffen sich die Mutter von Amata und Amata jedes Jahr am 3. Mai im Timmendorfer Strand. Die gehen nicht zu den offiziellen Gedenkveranstaltungen, die machen ihre eigenen privaten Gedenkveranstaltungen, denn der Opa hat das überlebt Und deswegen, die denken an seinen Triumph sozusagen.
Ja, und ohne dieses Überleben des Opas wäre natürlich auch die ganze Familie nicht da. Also es ist eben ein ganz wichtiges Datum für die Familie. Es ist ein bisschen Druck auf Amata, weil sie oft zu spät gekommen ist und die Mutter schon sagt, wehe, du kommst wieder zu spät. Sie nimmt dann dieses Angebot an von ihrem Chef Heinz Brockhaus, sie zu fahren. Ist aber eigentlich von Anfang an nicht so glücklich damit. Der ist ein Typ, der ihr grundsätzlich eher auf die Nerven geht. Man versteht dann im Laufe des Buches auch, warum. Und dann begeben sich die beiden eben auf diese Autofahrt. Und das ist, finde ich, sehr, sehr spannend, wie sich so zwischen denen so eine bestimmte Stimmung aufbaut. Du lässt sie erst in 4 Kapiteln selbst erzählen. Mit ganz tollen Titeln, die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und das vierte heißt, wahrer wird's nicht. Ja. Und das Interessante ist, sie schraubt sich immer weiter zurück.
Ja.
Du hast gerade schon gesagt, in Adas Raum, dein Debütroman, der umfasst eine sehr große Zeitspanne. Es geht wirklich weit zurück in die Jahrhunderte. Und auch hier tust du das. Und es ist so, dass du mit jedem Kapitel von ihr immer weiter zurückgehst, oder?
Ja, genau. Das war... Also als ich damals gedacht habe, ich möchte diesen Roman schreiben, hatte ich erst die Tat, also die Tat war ganz kurz, sie hat ihn umgebracht und dann gab es ein Asterix, aber ich muss ein bisschen weiter ausholen und dann wurde das erklärt und dann nochmal ein Asterix, aber ich muss nochmal ein bisschen zurückgehen. Und meine Vorstellung war zu sagen, ja, wir alle sind geprägt von so viel mehr. Also wenn etwas passiert, denken wir meistens nur an diese unmittelbare Sache, die davor kam. Man könnte meinen, Amata hat ihn umgebracht, weil er so genervt hat. Aber was ich zeigen wollte, ist, es lastete so viel mehr aus ihren Schultern, als nur das, was im Auto passierte.
Ja, man hat so das Gefühl, es hat sich ganz viel angesammelt bei ihr. Mhm. Und dann irgendwann ist es so, als ob ihr der Geduldsfaden reißt. Und es ist natürlich eine sehr extreme Reaktion, jemanden umzubringen. Aber du baust es halt Stück für Stück auf. Wie hat sie als Kind gelebt? Wo kommt ihre Familie her? Was haben die erlebt im Laufe der Zeit? Und nach ihren Aufzeichnungen sozusagen gibt es das Protokoll sozusagen, einen Mitschnitt von dem Dauermonolog von Heinz Brockhaus. Und das ist so, es changiert so zwischen Satire und aber auch, es ist so dann doch ganz schön nah dran an Männern, die man kennt, die so reden. Also ich versuche es mal auszuformulieren. Es ist so eine plumpe Vertraulichkeit, die dieser Heinz Brockhaus hat. Er macht so leicht schmierige Bemerkungen immer, auch über ihr Äußeres. Und so einer, der sich so für weltoffen hält, es aber eigentlich gar nicht ist. Also diese Suada, sage ich mal von ihm, die ist auch gespickt mit Taktlosigkeiten. Zum Beispiel, als er sie abholt, sieht er ein Foto von ihrer Schwester mit ihrer Familie und er verwechselt einfach sofort die Schwester mit Amata. Wahrscheinlich, weil für ihn eine schwarze Frau aussieht wie die andere.
Genau.
So, man liest diese Suada und kann mehr und mehr verstehen, dass das für Amata alles gespickt ist mit Red Flags sozusagen.
Ja. Das ist echt gut gemacht, ja. Es war mir ein Bedürfnis. Ich sage ja immer, das ist eine Stimme, sie lebt mietfrei in meinem Kopf. Also wir alle kennen Menschen wie Brockhaus und ich habe einfach zugehört und abgetippt. Das war das Leichteste, was ich geschrieben habe im Roman, war sein Teil. Und ja, natürlich, beim Lesen erkennen wir verschiedene Sachen, wo wir denken, oh nein, er hat das gesagt, nee. Mein Punkt war, er kriegt das nicht mit. Mhm. Also wir erfahren, dass er geschieden ist. Wir erfahren, dass er keinen Kontakt hat mit eins seiner Kinder. Und wir wissen zwischen den Zeilen genau warum. Und merken, dass er das überhaupt nicht versteht, was schiefgelaufen ist. Und das ist tragisch, finde ich. Und dann ganz am Schluss macht er irgendeine flapsige Bemerkung über die Polizei, wie wichtig die Polizei als Institution ist und so. Und wenn die Lesenden bis dahin gelesen haben, werden sie vielleicht noch in Erinnerung haben, dass Amata über wirklich krasse Fälle von Polizeigewalt nachgedacht hat und in Zusammenhang mit ihren eigenen Familienmitgliedern, also ihren Neffen. Und dass diese zwei Erfahrungen mit der Polizei so nebeneinander gestellt werden. Und meine Hoffnung war, dass die Lesenden so merken, okay, es gibt so viele Perspektiven auf Sachen und man kann nie wissen, was eine für die andere bedeutet, es sei denn, man wirklich ins Gespräch und wirklich offen zuhört. Also das Problem mit Brockhaus ist ja, er stellt nicht so viele Fragen. Oder er stellt die Fragen, aber wartet nicht auf die Antworten.
Ja, es ist interessant, weil so wie man Amata kennenlernt, wirkt sie überhaupt nicht gewaltbereit oder so. Aber es baut sich dann eben Stück für Stück etwas in ihr auf. Interessant sind auch die Namen, die du in deinem Roman gewählt hast. Also Heinz Brockhaus, da denkt man natürlich sofort an das Lexikon. Das ist kein Zufall, ne? Dieses Weltwissen.
Ich glaube, das passt sehr gut zu einer Person. Diese Person denkt, hat die Weisheit mit dem Löffel gefressen oder so. Ich glaube, der Name passt sehr gut zu ihm. Ja, was kann ich sagen? Ich wollte etwas kommunizieren, ganz kurz und knapp, und es funktioniert, glaube ich. Ja.
Und auch bei Amata ist der Name kein Zufall. Mhm. Amata ist eine Anspielung auf Toni Morrison und ihren Roman Beloved, auf Deutsch Menschenkind. Mhm. Also Amata ist ja die Geliebte wie Beloved. Und die Schwester von Amata in deinem Roman heißt Denver. Und so heißt auch in Toni Morrisons Roman die Schwester. Also ein Tribute to Toni Morrison.
Auf jeden Fall. Also das ist, also viele Leute wissen das inzwischen. Ich sage das immer wieder, dass Beloved mein Lieblingsroman von Toni Morrison ist. Und Toni Morrison ist überhaupt Queen Toni, meine Lieblingsautorin. Ich wollte sehr gerne über die Beziehung zwischen diesen Schwestern nachdenken und auch zu der Mutter, weil ja in dem Roman von Toni Morrison die Mutter bringt das Kind um, die Beloved heißt. Und Amata sagt das auch noch so, wie kannst du mich nach dieser Romanfigur nennen? Und die Mutter sagt sinngemäß, ja, du wirst es verstehen, wenn du eigene Kinder hast. Also was bist du bereit zu tun, um jemanden zu schützen, die du so sehr liebst? Und ich habe irgendwie über diese Fragen nachgedacht.
Interessanterweise ist ja die Schwester von Amata, von deiner Hauptfigur, nicht in Europa, sondern die ist nach Ghana gezogen und lebt dort mit ihren Söhnen. Es gibt dann auch einen Videocall, ein Telefonat, und die beiden Schwestern sind sich sehr uneins. Ne? Da hast du auch so verschiedene Haltungen abgebildet. Die Schwester zum Beispiel rollt immer die Augen über vermeintliche Symbolpolitik in Deutschland, dass Straßen nach AfroamerikanerInnen benannt werden oder so. Das hält sie für reine Augenwischerei, oder?
Das stimmt. Also wir erfahren, dass Denver auch mal Journalistin war und dass sie einen Zeitungsartikel geschrieben hat mit sehr reißerischen Sätzen drin und deswegen gekündigt wurde. Und Denver und die Mutter, die sind sich irgendwie ähnlicher. Beide Positionen vertreten sowas wie, Deutschland hat immer noch ein großes Rassismusproblem und es wird nie wirklich was passieren, es sei denn, Menschen in Deutschland das an eigenen Leibe spüren. Das ist deren Gedanke. Und Gegenpart ist die Freundin von Amata Nketchi, die sagt, nee, wir müssen im System zusammenarbeiten, um für Änderungen zu sorgen. Und auch, das wird lange dauern und wir müssen geduldig sein. Denver hat dem Ganzen den Rücken gekehrt und gesagt, ich wandere aus. Und Amata fragt sich, ja, was ist nun richtig? Welchen Weg soll ich gehen? Und das wollte ich so mit dieser Figur abbilden.
Ja, es steckt wirklich unglaublich viel drin in diesem schmalen Buch. In der Danksagung am Ende schreibst du, das ist eine Geschichte, die erzählt werden musste und die mir zum Teil Angst gemacht hat. Kannst du das noch ein bisschen genauer beschreiben? Was hat dir daran Angst gemacht?
Ich habe versucht, eine Figur zu beschreiben oder ins Leben zu schreiben, die jemand anders das Leben nimmt. Um das zu tun, musste ich richtig in mich gehen und versuchen rauszukriegen, wie kann man so weit kommen und wie kann man das wirklich physisch durchziehen. Also die Szene wird beschrieben aus ihrer Perspektive, wo Brockhaus stirbt. Und das ist keine schöne Gedanke, so tief in eine Figur reinzugehen. Manchmal habe ich gedacht, es wäre gut gewesen, mit einer Person gesprochen zu haben, die vielleicht diese Erfahrung gemacht hat. Ich habe das nicht geschafft. Ich habe das nicht geschafft, weil ich diese Person nicht gefunden habe. Aber ich wollte auch das so nah wie an der Realität wie möglich schreiben. Und ich wusste, ich muss mich selber pushen. Also es gibt eine bestimmte Grenze, über die ich gehen muss. Und ich weiß nicht, ob ich das geschafft habe. Ich hatte zu viel Angst, um wirklich ganz, ganz tief reinzugehen in diesen Abgrund. You know? Mhm. Ich wollte auch meine Figur nicht verraten. Ich wollte nicht sagen, sie ist komplett. Also ich wollte nicht die Lesenden an der Stelle verlieren. Aber es musste ihr treu bleiben. Ja, und das hat mir Angst gemacht. Das war schwierig. Auch, wie gesagt, in diesem Kontext, wo Menschen wissen, wie es ist, eine Person zu verlieren. Also wir leben gerade in einer Zeit, wo viele Menschen Bezüge haben zu Iran, Afghanistan, Gaza, Israel. Und ich wollte nicht leicht über ein solches Thema schreiben, aber es sollte plausibel bleiben. Und das war sehr schwer, ja.
Ja, es ist auf jeden Fall sehr politische Literatur, die du schreibst. Ja. Auch schon dein Debüt, Adas Raum, hat natürlich auch immer eine politische Dimension, ohne aber schnell zu richten oder so, sondern du versuchst die Themen, habe ich immer den Eindruck, wirklich offen darzustellen. Was wäre denn für dich die bestmögliche Reaktion bei Leserinnen und Lesern nach der Lektüre von »So in etwa ist es geschehen«?
Worüber ich mich wirklich freuen würde, ist, wenn das Buch dann an einen engen Familienmitglied oder Freundin weitergegeben wird und dann lass uns nachher darüber reden, lass uns nächste Woche Kaffee trinken und ja, weil ich davon ausgehe, wie gesagt, dadurch, dass es so viele verschiedene Perspektiven in dem Buch abgebildet werden, dass die Lesenden vielleicht eine Perspektive mehr nachvollziehbar finden werden als eine andere Perspektive. Aber eine andere Lesende würde eine andere Perspektive nachvollziehbarer finden. Und mich würde interessieren, was das Gespräch dann über dieses Buch bedeutet. Also wie Menschen dann im Austausch miteinander vielleicht zu neuen Erkenntnissen kommen. Ja.
Du wohnst ja schon sehr lange in Berlin und kennst auch die vielen Diskussionen hier vor Ort. Über Straßenbenennungen zum Beispiel haben wir schon gesprochen. Aber vielleicht können wir darauf ja noch kurz eingehen. Wie ist deine, wirklich jetzt deine persönliche Haltung, wenn man zum Beispiel die berühmte M-Straße umbenennt und sie benennt nach Anton Wilhelm Amo? Findest du das wie Denver, wie die Schwester von Amata, eher Symbolpolitik oder hältst du das für eine gute Idee?
Ich habe noch eine dritte Variante anzubieten. Und es ist wirklich so, also ich fand die Straßenumbenennung richtig gut. Ich war sehr glücklich. Ich war auch bei dem Umbenennungsfeier und habe eine Rede gehalten. Ich war die Jahre davor, es gab immer wieder Umbenennungsfeier, obwohl es noch nicht umbenannt worden ist. Einfach, wir haben für die Zukunft gefeiert. Das fand ich immer schön. Was ich am tollsten finde, ist wirklich die Diskussionen, die ausgelöst werden. Also während des ganzen Prozesses, also ich glaube, es hat 6, 7, 8 Jahre gedauert, bevor es wirklich alle Gerichtsinstanzen durchgearbeitet wurden und so, und dass es zu dieser Umbenennung kam. Während dieser ganzen Prozess gab es Rede und Gegenrede und Streit und Zeitungsartikel und Demonstrationen und nochmal eine Gegendemonstration. Und all das fand ich richtig gut für die Auseinandersetzung. Nicht nur mit dem Namen, ob M rassistisch ist oder nicht. Ich halte es für rassistisch. Es gibt Leute, die sagen, nein, das ist nur eine Übersetzung von Schwarz. Wer ist Anton Wilhelm Amo? Man hat das ganz ausgiebig diskutiert. Ich finde, dass das super wichtig ist, dass Leute wirklich kognitiv sich damit auseinandersetzen und emotional. Also das kochen immer Emotionen hoch, wenn es um Straßenumbenennung geht. Wem gehört die Straßen? Dürfen Menschen, die vermeintlich nicht zu Deutschland gehören, überhaupt bestimmen, wie es hier heißen soll und solche Sachen? Ich fand es gut, dass es so viele Fernsehinterviews gab, Zeitungsartikel gab, es gab so viele Verhöre im Parlament und so. Es ist wichtig, dass diese Auseinandersetzung stattfindet, so mühsam und zermürbend, wie es sein kann. Deswegen ist es gut, dass immer wieder neue Leute in die Bewegung reinkommen, damit die anderen eine Pause machen können. Wir kommen nur zu einem Erkenntnisgewinn in der Dominanzgesellschaft, wenn Menschen sich damit auseinandersetzen und wenn sie wirklich diese Artikel lesen und auf die Demonstration gehen und mit Menschen reden, die direkt von Rassismus betroffen sind. Und wenn die alten Namen bleiben und diese Diskussion nicht stattfinden, dann passiert nichts. Also die Menschen, die von Rassismus betroffen sind, leiden im Stillen sozusagen. Und durch diese Reibung, durch diesen Widerstand passiert was. Und ich bin überzeugt, dass es wichtig ist. Also auch damals 2012, glaube ich, mit der sogenannten Kinderbuchdebatte rund um rassistische Worte in Kinderbüchern. Das war auch so eine Zeit, wo sehr viel diskutiert worden ist, sehr viel aufgewirbelt worden ist. Und ich bin immer dafür zu haben, Diskussionen und Streit im öffentlichen Raum, also respektvollen Streit, of course. Das finde ich gut, ja.
Ja, und dazu, zu diesem Aufwirbeln, kann auch dein neues Buch beitragen.
Richtig, ja.
So in etwa ist es geschehen. Liebe Sharon, ich danke dir ganz herzlich für unser Gespräch.
Ich danke für die Einladung.
Am Ende von Orte und Worte empfehlen wir uns ja immer gegenseitig Bücher. Bücher, die uns gerade beschäftigt haben, die uns gerade begeistert haben. Sharon, hast du da einen Titel gerade im Kopf, den du gerade mochtest oder magst?
Tatsächlich. Und zwar, nachdem ich schon mein Buch abgegeben hatte und ich wartete, bis es veröffentlicht wurde, kam dann Februar dieses Jahr ein Buch raus, das heißt Kekeli von Jessica Lawson, erschien im Verbrecherverlag. Das ist Jessicas Debütroman. Und es behandelt ähnliche Themen irgendwie, also auch schwarze aktivistische Geschichte, junge schwarze Menschen in Deutschland, die sich mit der Geschichte auseinandersetzen. Theodor Bonnier Michel, ein Mann, der es tatsächlich gegeben hat, findet auch Erwähnung in ihrem Buch. Es gibt auch einen Love Interest, der Kwame heißt. Und ich fand das so charmant und ich habe dieses Buch gelesen und mit viel Erkenntnis gewinnen. Und es ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ich kann das sehr empfehlen.
Vielen Dank für den Tipp. Ich habe gerade auch ein Buch gelesen, das mich sehr begeistert hat, und zwar von Judith Schalansky. Ich weiß nicht, ob du ihr neues Buch kennst, Marmor, nee. Quecksilber, Nebel.
Nee, ich kenne den noch nicht.
Woraus die Welt gemacht ist, ist der Untertitel, und das sind ihre Poetikvorlesungen aus dem letzten Jahr. Du hast ja letztes Jahr auch Poetikvorlesungen gehalten, Sharon. Vielleicht ist es ja deswegen für dich noch umso interessanter.
Das ist richtig gut, denn meine Poetikvorlesungen werden auch nächstes Jahr veröffentlicht. Also ich werde das lesen.
Ja. Auf die freue ich mich auch. Deine Poetikvorlesungen waren ja drei Briefe an Autorinnen. Ich kenne sie noch nicht. Ich freue mich sehr, wenn es veröffentlicht wird. Ich habe es nur ein bisschen in den Medien verfolgt. Und die Frankfurter Poetikvorlesungen von Judith Schalansky, Marmor, Quecksilber, Nebel, da denkt sie über Stoffe nach. Und zwar einmal über Stoffe als Themen für die Literatur und dann aber auch über tatsächliche Stoffe. Es beginnt alles mit einem großen Marmorblock, den sie auf einer Fähre in Griechenland sieht, und anhand dieses Blockes fängt sie an, nachzudenken. Und das ist wieder eine ganz große Freude. Judith Schalansky steht ja wirklich für eine große Offenheit im Denken, fürs Hinterfragen, für eine riesige Freude an Ästhetik. Ein absolutes Gesamtkunstwerk, das sehr spielerisch und lustvoll ist.
Super, ich freue mich sehr. Ja.
Und ich freue mich auf deine Vorlesungen.
Sharon Dodua Otu im Gespräch mit Anne-Dore. Getroffen haben sie sich in den Büros der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland in Berlin-Kreuzberg. Anne-Dore, für wen ist das was?
Ja, es ist auf jeden Fall ein Buch für Leute, die Lust haben, mehr nachzudenken zum Thema struktureller Rassismus zum Beispiel. Also Sharon Dodua Otu möchte, dass dieses Buch etwas aufwirbelt, dass es Diskussionsstoff bietet, dass es Leute zum Austausch anregt. Hier wird ja ziemlich viel verhandelt. Rassismus, Macht, Wut, Zuschauer. Und die Frage, wie tief Diskriminierungserfahrungen sitzen können. Mir hat sehr gut gefallen, wie man in diesem Buch Stück für Stück mehr über die Hauptfigur erfährt, über Amata, über ihre Kindheit, ihre Familie und über die vielen kleinen Grenzüberschreitungen, die sich im Laufe eines Lebens ansammeln. Und die Autorin zeigt in diesem Buch eben, wie aus Mikroaggressionen irgendwann etwas viel Größeres werden können.
Das klingt interessant. Sharon Dodua Otu, so in etwa ist es geschehen. Erschienen im S. Fischer Verlag, hat 144 Seiten, kostet 22 Euro.
Und diese Folge Orte und Worte könnt ihr nachhören, unter anderem auf den Seiten des RBB und bei ARD Sounds. Wir sagen tschüss, nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge von Orte und Worte. Ich bin Anne-Doro Krohn.
Und ich bin Stefan Oschwart. Ciao.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Anne-Dore Krohn. Sounddesign und Technik Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.